Es geht hier um eine lange und weite Reise. Reisebeginn ist ungefähr das Jahr 1700, das Ende fast 300 Jahre später, wahrscheinlich in den 1980er Jahren. Unterwegs war nicht etwa eine Person, sondern ein Musikstück, ein Oboenkonzert. Das hatte ein gewisser Alessandro Marcello in Venedig komponiert, ohne besonderen Erfolg. Der kam erst viel später, nach einem weiten Weg über Amsterdam, Weimar, Schwerin und London bis nach Berlin. Dort ist nämlich Albrecht Mayer Solo-Oboist der Berliner Philharmoniker. Er hat mir dabei geholfen, den abenteuerlichen Weg dieses Konzerts nachzuvollziehen und zu verstehen, warum dessen zweiter Satz, das Adagio, für alle Zeiten ein Hit sein wird. Dafür hat nicht zuletzt Johann Sebastian Bach gesorgt. Unsere Geschichte beginnt in Venedig, im Stadtteil Santa Croce. Dort steht das Haus der Familie Marcello, der Palazzo Marcello. Wo genau der steht? Ganz einfach, Sie fahren über den Canal Grande von San Marco Richtung Rialto-Brücke. Hinter der Brücke dann links rein in den Kanal Rio della Caziola, auf Deutsch Kanal des kleinen Penis. Und dann die nächste wieder links abbiegen und dann auf die linke Uferseite schauen. Dort steht der Palazzo mit seiner großartigen gotischen Fassade genau gegenüber der Brücke del Malcanton, Brücke des schlechten Ecks. Woher dieser Name kommt, ist nicht herauszufinden. Vielleicht hat es etwas mit dem kleinen Penis zu tun. Der Palazzo Marcello war das Haus der wohlhabenden venezianischen Adelsfamilie Marcello und das schon seit dem 15. Jahrhundert. Heute ist er ein Hotel. Hier wohnte von 1673 an sein Leben lang ein gewisser Alessandro Marcello. Der war damals eher unbekannt. Er wurde erst Anfang des 20. Jahrhunderts weltberühmt als Komponist des ersten Oboenkonzerts in der Musikgeschichte. Eines der schönsten Musikstücke aller Zeiten ist dessen zweiter Satz, das Adagio. So fängt es an, dieses Adagio, wie mit einem Herzschlag. Den muss sich Marcello in Venedig erlauscht haben, sagt Albrecht Mayer. Er ist Solo-Oboist der Berliner Philharmoniker. Die Vorlage dafür habe das Wasser der Lagune geliefert, das an die Häusermauern an den Kanälen schwappt, erzählt er im Garten eines Cafés am Rande von Berlin.
Wir haben den Herzschlag, die ersten drei Takte, wie eine Welle vom Canale Grande, der langsam, repetitiv, immer wieder Stück für Stück an die Stufen, wo die Gondeln liegen, beim Markusplatz. Man denkt so, ach, kommt da jetzt was? Wann kommt denn was? Und dann kommt die möglichst einfache Melodie in der Oboe.
Diese Melodie der Oboe sei geradezu überirdisch schön, sagt Albrecht Mayer, sodass er sich als Musiker immer wieder frage, wer kommt auf eine solche Melodie und wie?
Eine überirdisch schöne Melodie ist etwas, was man sich eigentlich kaum ausdenken kann, sondern es fließt einem vielleicht aus der Feder.
Und zwar eher dann, wenn man sich in einer äußerst entspannten finanziellen Lage befinde. Wie Alessandro Marcello. Als typischer Vertreter des Adels hatte er Geld genug und außerdem Philosophie, Mathematik, Kunst und Literatur studiert. Und auch mit dem Komponieren kannte er sich bestens aus.
Er war ein Universalgenie, hat sich sehr viel mit Sprachen, mit Mathematik, mit vielen Dingen beschäftigt. Er musste also nicht unbedingt damit Geld verdienen. Damit fängt es erstmal an.
Komponisten, die mit ihrer Musik ihr Geld verdienen mussten, gab es damals in Venedig jede Menge. Beispielsweise Antonio Vivaldi. Der war als Geigenlehrer am Waisenhaus in Venedig angestellt, am Ospedale della Pietà, wo er auch ein Mädchenorchester leitete. Außerdem bekam er Geld für das Komponieren und Aufführen von Tanzmusik. Und komponieren musste er oft, unter Zeitdruck. Ganz anders Alessandro Marcello. Geld war da und er nutzte seine finanzielle Unabhängigkeit für ein Experiment. Die Oboe war nämlich zu der Zeit eher ein Orchesterinstrument und kam in Venedig langsam in Mode. Und da komponierte Marcello gegen die damaligen Hörgewohnheiten das erste Konzert für Oboe als Soloinstrument. Und dann auch noch ein besonders schönes. Eigentlich in Venedig kein Wunder, sagt Albrecht Mayer.
Wenn man sein Leben lang dazu bringen darf, wenn man dieses Glück hat, so wie er als reicher Geschäftsmann, Alessandro Marcello, wenn man es nicht nötig hat, einfache Arbeiten zu erledigen, dann ist man wahrscheinlich ein bisschen infiziert von der Schönheit und der Einfachheit. Und nichts lenkt einen ab. Wenn er also in Dresden gewesen wäre oder wenn er in Paris gewesen wäre, in Versailles gewesen wäre, wäre er vom ständigen Geklapper der Hufe der Pferdekutschen direkt verrückt geworden. Aber das gab es dann natürlich nicht. Man sitzt also auf dem Balkon und hört vielleicht ein bisschen rufen, vielleicht die eine oder andere Melodie von einem Gondoliere, der singt da 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 da. Er singt irgendwas vor sich hin und dann wird es dunkel, langsam geht die Sonne unter und dann hören Sie nur noch dieses leise Wellengeräusch. Und das inspiriert einen vielleicht sozusagen, diese Melodie zu schreiben.
Marcellos Melodie ging dann erst einmal auf Reisen, und zwar von Venedig und seiner Lagune an die Nordseeküste, nach Amsterdam in den Niederlanden. Genauer gesagt an den Singel, die älteste Gracht in Amsterdam, und da in ein Haus in der Nähe der Driekoninginnenstraat. Dort residierte nämlich der renommierte Musikverlag Jean Roger in einem der historischen Grachtenhäuser im Amsterdamer Stadtzentrum, einen Katzensprung entfernt übrigens vom Königlichen Palais. Driekoninginnenstraße. Das klingt doch schon ganz anders als schlechtes Eck. Der genannte Verlag hatte damals überall in Europa seine Agenten, die nach gut verkäuflichen Musikstücken Ausschau hielten, auch in Venedig. Und da suchten diese Agenten vor allem Musik im Stil von Vivaldi. Die fanden sie auch. Außerdem aber auch das Oboenkonzert von Alessandro Marcello. Das landete danach, 1729, in Amsterdam zunächst zwischen zwei holländischen Buchdeckeln. Und Alessandro Marcello wurde ausdrücklich als Komponist genannt, obwohl er, wie viele Künstler aus dem Adel, die meisten seiner Werke unter einem Pseudonym geschrieben hat, als Eterio Stinfalico, was so viel bedeutet wie der Geist, der aus dem Dunklen spricht. Mit dem Dunklen war dabei nicht das schlechte Eck vor der Haustür seines Palazzo gemeint, vielmehr das alltägliche Leben im Schatten der Kunst. In seinem alltäglichen Leben war Marcello übrigens zeitweilig Richter oder auch als Diplomat im Dienst der Republik Venedig unterwegs. Gefragt worden ist er nicht, ob man die Noten seines Konzerts drucken dürfe. Es war allerdings damals üblich, dass Verlage Werke ohne Genehmigung der Komponisten veröffentlichten, wenn sie sich gut verkaufen ließen. Gut zu verkaufen waren die Noten aus Amsterdam beispielsweise am Hof des Fürsten von Sachsen-Weimar in Weimar. Der Fürst liebte ein lebendiges kulturelles Leben und hatte Kontakte zu vielen anderen musikalischen Zentren Europas, auch in Italien und auch in den Niederlanden. Außerdem war seit 1708 Johann Sebastian Bach als Konzertmeister und Organist am Fürstenhof angestellt. Über seinen kultursinnigen Dienstherrn bekam Bach Zugang zu den Veröffentlichungen des Amsterdamer Verlages Roger. Den brauchte er auch. Als Konzertmeister und Organist war er dafür zuständig, immer wieder neue Werke für den Hof vorzubereiten und aufzuführen. Deshalb sammelte er Noten, auch aus Italien, um sich inspirieren zu lassen, erzählt Albrecht Mayer.
Johann Sebastian Bach war alles, aber kein Reisender. Also er war die meiste Zeit bei seiner Familie zu Hause und hat sich Partituren schicken lassen. unter anderem aus Venedig, ein berühmtes Konvolut. Das gibt es jetzt noch, ein Konvolut von Stücken. Und Bach hat erstmal sich so fasziniert gezeigt von den Stücken von Vivaldi und auch von Marcello, der vollkommen unbekannt war zu diesem Zeitpunkt. Und hat gesagt, Mensch, das gefällt mir so gut, das bearbeite ich für Cembalo, sein Lieblingsinstrument. Und dann hat er ganz frech einfach seinen Namen drüber gesetzt.
Irgendwann spielte das keine Rolle mehr, denn nach seinem Tod 1750 geriet Johann Sebastian Bach allmählich in Vergessenheit, seine Kompositionen auch. Das änderte sich erst wieder, als 150 Jahre später seine Matthäus-Passion wieder aufgeführt worden war, in Berlin unter Felix Mendelssohn Bartholdy. Danach kam der alte Bach wieder in Mode. Scharen von Bewunderern strömten in die Archive, in die Privatsammlungen und in die Antiquariate und suchten nach allem, was über und was von Bach zu finden war. Einige kamen auch nach Schwerin. Die Stadt war seit dem 18. Jahrhundert Residenz der Herzöge von Mecklenburg-Schwerin mit einer berühmten Bibliothek, in der auch Noten und Libretti verwahrt wurden. Die Bibliothek ist heute Teil der Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern, gelegen am riesigen Schweriner Innensee, nicht weit vom Schloss Schwerin auf der Schlossinsel. Hier entdeckte um das Jahr 1900 herum ein Gelehrter namens Arnold Schering die Orchesterstimmen des Oboenkonzerts aus Venedig. Als Urheber stand da nicht Antonio Vivaldi, wie man zu der Zeit noch dachte, sondern Marcello. Einfach nur Marcello. Experten feierten die Entdeckung und den vermeintlich endlich entdeckten Urheber, und zwar Benedetto Marcello. Das war der Bruder von Alessandro, der als Komponist der bekanntere der beiden war. Erst noch einmal, 75 Jahre später, präsentierte die British Library in London eine Version des Oboenkonzerts aus dem Amsterdamer Verlag Roget. Und da stand der wahre Urheber schwarz auf weiß, Alessandro Marcello. Schon lange vorher gehörte das Oboenkonzert von Alessandro Marcello zum Standardrepertoire vieler Konzerthäuser. Auch Albrecht Mayer hat es oft genug gespielt, weit weg vom schlechten Eck in Venedig, in der berühmten Philharmonie in Berlin, in der Herbert-von-Karajan-Straße Nummer 1.
Ich würde sagen, das ist a One-Hit-Wonder. Also das ist tatsächlich das einzig wirklich berühmte Stück, was Alessandro Marcello rausgebracht hat. Und dadurch, dass es geadelt wurde, das sagt man so auf Neudeutsch, von Johann Sebastian Bach, dem Größten der Großen, weil er es für sich adaptiert hat. Und witzigerweise, er hat ja gar nichts verändert, wenn Sie wollen. Er hat es einfach übertragen auf sein Instrument, das Cembalo.
Wobei der eigentliche Hit das Adagio ist.
Und dann kommt die möglichst einfache Melodie in der Oboe.
In dieser einfachen Melodie, ohne die sonst üblichen barocken Schnörkel und Triller, liege der Zauber des Adagios.
Also alles, was überirdisch schön ist, ist ja meistens sehr, sehr einfach. Und das bringt mich dazu, je einfacher, desto mehr bewegt es die Menschen. Je komplizierter, desto schwieriger.
Und Albrecht Mayer wagt zum Schluss eine weitreichende Prognose.
Das sind die sogenannten, in England würde man sagen, Eternal Melodies. Die bleiben immer. Wenn wir Richard Strauss, Richard Wagner und Stockhausen und Boulez schon längst vergessen haben, diese Melodie wird auch im Jahr 5000 immer noch gespielt werden.
Das war's. Danke fürs Zuhören und wenn's euch gefallen hat, dann abonniert doch gern meinen Podcast.